Den Text zur Predigt hören wir aus Markus 4, die Verse 30 bis 32. Und er sprach: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste und aller Samenkörnern. Und wenn es gesät wird, so geht es auf und wird größer, größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Etwas von dem vielen, was er damals sagte, was wir heute noch haben, weil es Markus aufgeschrieben hat. Ich will in 4 Schritten entfalten, was es mir bedeutet. Um hineinzukommen, hören wir zuerst auf die Sprache. Dann klären wir, um welches Problem es ging. Als drittes fragen wir, wieso Jesus selbst betroffen war. Und schließlich geht es darum, was und wie Jesus antwortet. Mein Gebet ist, dass dieses Jesuswort jetzt kraftvoll sei. Markus hat aufgeschrieben, was man von ihm erzählt hat, von Jesus. Wie er an den See Genezareth kam, dort am Ufer zu ein paar Leuten sprach, dass immer mehr kamen und ein Gedrängel entstand, dass er sich in ein Boot setzte und der Menge die Gottesherrschaft erklärte und dass er dazu auch in Bildern sprach. Der Erzähler, vielleicht Petrus, hätte immer so weiter erzählen können. Jesus sprach über dieses und jenes Thema, benutzte Bilder, auch das Bild vom Senfkorn. Nein, er wechselte von der Erzählung zur wörtlichen Rede. Jesus sprach, Doppelpunkt. Und dann die Worte Jesu. Warum dieser Wechsel? Als der Erzähler zu den Bildern kam, mit denen Jesus erklärt, wie Gott regiert, da kramte er nicht mehr im Gedächtnis, was damals passiert war. Da war alles ganz gegenwärtig. So sitzt Jesus da. So spricht er. So sieht er die Leute an. So klingt seine Stimme. Der Erzähler, der Jesus zuschaut, was er sieht, wechselt in eine andere Rolle. Er schlüpft in Jesu Haut, spricht mit Jesu Stimme, spricht Jesu eigene Worte. Und so hat es Markus aufgeschrieben. Ich habe neulich eine Abhandlung eines Lehrers gelesen, bei dem ich studiert habe. Als ich seine Worte las, da hörte ich plötzlich seine Stimme, seine Art, bestimmte Wörter auszusprechen. Ich sah ihn vor mir. Kennen Sie das? Man liest einen Brief und die Person, die ihn geschrieben hat, ist lebendig vor Augen. Worte können uns einen Menschen sehr nahe bringen. Und so ist das mit den Bildworten Jesu. Da ist er selbst. Da hören wir sein Herz schlagen. Zuerst stellt Jesus eine Frage. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Wen fragt er? Die Zuhörer? Woher sollen die das wissen? Er fragt sich selbst. Kennen Sie das? Sie wollen etwas erklären. Sie wissen, was Sie sagen wollen. So, es schwebt Ihnen vor. Nur die Worte sind noch nicht da. Sie sagen, also, wie soll ich das sagen? Manches kann man nicht mit einem Wort ausdrücken. Vor allen Dingen, wenn es persönliche Dinge sind. Wie sagen, was ganz innen ist? Wie soll ich das erklären? So eine Frage stellt sich Jesus. Wir wissen noch nicht, was er sagen will. Aber wir wissen, dass es etwas ganz Persönliches ist. Wie ein Bekenntnis. Bei mir ist das so. Wie drücke ich es aus? Alle sind ganz still. Jesus stellt die Frage doppelt. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Die zweite Frage drückt nichts anderes aus als die erste. Wozu also zweimal fragen? Wir machen das auch. Wie soll ich sagen, das ist wie, was nehme ich mal als Vergleich? Natürlich kann uns da niemand helfen. Wir müssen schon selbst den Vergleich finden. Und das dauert ein bisschen. Die doppelte Frage gibt uns mehr Zeit zum Nachdenken. Jesus fragt zweimal, um Zeit zu gewinnen. Warum braucht er Zeit? Wenn ich mich auf einen Gesprächsbeitrag oder eine Rede vorbereiten kann, dann muss ich nicht nach Worten suchen. Dann habe ich mir die Erklärungen und die Bilder genau überlegt. Dann weiß ich, wie ich mein Anliegen meinen Zuhörern klar machen kann. Aber wenn es im Gespräch oder bei einer Begegnung unerwartet auf ein persönliches Thema kommt, dann ist es nicht selten, dass ich nach dem richtigen Wort oder dem passenden Vergleich suchen muss. Das Gleichnis, das Jesus erzählt und nachdem er eine Weile suchen muss, ist nicht Teil einer vorbereiteten Predigt. Eine Frage hat ihn überfallen. Nicht, dass sie neu wäre, aber nie hat sie ihm so ans Herz gegriffen. Sie war bedrängend, weil da jemand vor ihm stand, der oder dem der Grund unter den Füßen wankte. Zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Darüber kann man viel spekulieren, diskutieren, viele tiefe Gedanken. Was aber sagen, wenn man eine Frau vor sich hat, der eine Krebsdiagnose gestellt wurde, der man Chemotherapie angeboten hat, mit allen Nebenwirkungen, mit einer Chance, das Leben um ein halbes Jahr oder bis zu 2 Jahren zu verlängern? Formeln reichen da nicht. Da muss das Herz sprechen. Über den Glauben an Gott wird auch viel geredet, in jedem Gottesdienst, auch hier und heute. Was aber sagen, wenn jemand in der Kirche schlimmes Unrecht erlebt hat, wenn Gebete in großer Not nicht erhört wurden? Mit welchem Bild kann ich ausdrücken, wieso mein Glaube bisher nicht erstickt ist? Jesus sieht die Fragestellerin, den Fragesteller an und ist betroffen. Er weiß, nur was aus dem Innersten kommt, trägt jetzt. Markus sagt uns nicht, wer vor Jesus stand. Aber es ist klar, was Jesus sagt, ist Reaktion auf eine Frage oder auf einen Einwand. Wir müssen uns Jesus im Gespräch vorstellen. Passend für die Person oder für die Gruppe muss Jesus seine Worte wählen. Für sie und ihre Frage, ihren Einwand, muss Jesus den richtigen Vergleich finden. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Mein erstes Fazit ist, die Sprache verrät, dass wir Jesus in diesem Gleichnis ganz nahe sind. Um welche Frage ging es? Nur die Antwort Jesu ist erhalten, dieses Gleichnis. Die Frage ist nicht überliefert. Warum nicht? Der Erzähler hielt es nicht für nötig. Markus traut den Hörern zu, aus dem Gleichnis selbst zu erschließen, auf welche Frage Jesus antwortete. Ihnen war damals klar, dass die Gesprächspartner Jesu mitzudenken sind. Uns ist das oft nicht so klar. Wir stellen uns Jesus oft so unpersönlich vor, wie ein Mathematiklehrer. Worum geht es? Das Gleichnis sagt, etwas über das Reich Gottes. Markus fasst am Anfang seines Buches die Botschaft Jesu, die er verkündigte, so zusammen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Das sagt man zu Leuten, die etwas erwarten. Jesus verkündigte, jetzt wird wahr, was ihr von Gott erhofft habt, die Herrschaft Gottes in der Welt, die das Böse besiegt und das Gute durchsetzt, die Frieden bringt und Gerechtigkeit. Frieden. Keiner macht mehr Konkurrenten kaputt. Keiner hetzt ein Volk gegen das andere auf. Keiner verdient an Waffen. Gerechtigkeit. Wer mehr hat, gibt mehr ab. Wer aufdeckt, wo sich jemand auf Kosten anderer bereichert, wird nicht eingesperrt, erschossen oder vergiftet. Auch damals war das die große Hoffnung der Menschen. Zum Zeichen dafür, dass wirklich etwas Neues begonnen hatte, heilte Jesus unheilbar Kranke. Zum Beispiel einen Gelähmten, der von 4 Männern herangeschleppt wurde. Krankenwagen gab es noch nicht. Nach ein paar Worten Jesu streckte der Mann seine Glieder, stand auf, rollte seine Matte zusammen und ging nach Hause. Jesus heilte auch einen Leprakranken, für den strengste Quarantäne galt. Jesus berührte ihn mit der Hand und schickte ihn zum Test zur damaligen Gesundheitsbehörde. Das hatte große Wirkung. Alle wollten ihn sehen, diesen Gottesmann, diesen Hoffnungsträger. Wie heute, wenn Politiker, Bürgerrechtler, Kirchenleute Hoffnungen wecken. Jesus nahm auch Ausgegrenzte wieder in die Gemeinschaft auf. Er half einer Ausländerin, deren Tochter krank war, obwohl es Konsens war, dass Einheimische zuerst dran kommen. Er schenkte auch schuldig gewordenen einen Neuanfang, zum Beispiel einem korrupten Zollbeamten. Auch das hatte große Wirkung. Solche Gerechtigkeit fanden viele skandalös. Frieden auf Erden. Gerechtigkeit für alle. Als Jesus auftrat, holten die Leute diese Hoffnungen, an die viele schon nicht mehr geglaubt hatten, aus dem Keller. Sind die Wünsche und Träume nicht immer noch die gleichen? Keine Angst haben, wenn ein Fremder an der Tür klingelt. Man hört so viel Böses. Keine Lügen mehr über Produkte, die wir kaufen sollen, über Parteien, die wir wählen sollen, über Personen, die jemand nicht mag und die auch sonst niemand mehr mögen soll. Wir erschrecken über die Viruskrankheit, die Menschen überfällt und dahinrafft. Auch meinen Kollegen, auch meinen Schwager. Wir können das nicht für normal halten. Dieses Erschrecken ist Zeichen für die Sehnsucht in uns. Oft ist es mehr eine unbestimmte Sehnsucht, die wir schnell wieder loslassen, um nicht als unnüchtern zu gelten. Denn das Leben geht weiter, wie immer. Krankheit, Steuererklärung, Reiche werden reicher, Arme trifft es härter. Ach, wenn es doch wenigstens bei den Gläubigen besser wäre, dann könnte man auf Gott hoffen. Aber auch in der Kirche gibt es Skandale. So war das auch damals, als Jesus auftrat. Das Leben ging weiter wie immer. Mühsal, Krankheit. Jeder sah, wo er bleibt. Johannes, ein Verwandter Jesu, wurde umgebracht. Die Frau des Landesfürsten setzte das durch, weil Johannes die Moral des Fürstenhauses kritisiert hatte. Jesus konnte ihn nicht retten. Monatelang zog Jesus durchs Land und sprach von der ganz anderen Herrschaft Gottes. Aber seine eigenen Leute, seine 12 handverlesenen Beauftragten stritten darum, wer von ihnen in Gottes Reich die besten Posten bekommt. Das ist die Frage, die so bedrängend vor Jesus stand. Wo bleibst du? Wo bleibt, was du versprochen hast? Die Zeit ist erfüllt. Wann denn endlich? Was du sagst, klingt gut. Was du tust, ist gut. Aber das ist alles so winzig, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Darum also geht es. Wie kann man an Gott glauben in einer Welt wie unserer? Diese bedrängende Frage ist bis heute unbeantwortet. Wo ist Gott, der die Menschen liebt? Wo ist er, wenn Menschen im Krankenhaus oder im Altenheim sterben, ohne dass ihnen ihre Lieben die Hand streicheln können? Nur versorgt von plastikverhülltem und maskiertem Personal. Wo ist er, wenn eine Geberkonferenz für die Hungernden im Jemen nicht einmal die Hälfte der benötigten Summe zusammenbringt? Warum kann niemand die Kriege beenden, die Straflager auflösen, die Steuerfluchträuberhöhlen ausräumen, die Hassnachrichten stoppen? Warum mag auch ich bestimmte Menschen nicht? Ach Gott, seit Jahrhunderten beten die Christen mit Jesus, dein Reich komme. Aber es kommt nicht. Wie soll man da noch glauben? Ich will nicht ungerecht sein. Es gibt so viele, die sich um das Gute mühen, Gottgläubige und Unreligiöse. Aber sie schaffen zu wenig. Ich bewundere die Frauen und Männer, die im sozialen Dienst arbeiten, die sich um Wohnungslose, um Jugendbanden oder um Kinder kümmern, die von häuslicher Gewalt bedroht sind. Aber es ist viel zu wenig. Ich bewundere Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und alle, die um das Leben der Kranken ringen. Oft mit erstaunlichen Erfolgen. Aber irgendwann, zu bald, werden die Ärzte bei jedem von uns aufgeben müssen. Wann wird es besser? Wann greift Gott ein? Mein zweites Fazit: Es geht um die Frage, wann wird wahr, was Jesus verspricht? Wurde Jesus wirklich von dieser Frage bedrängt? Stand er nicht über den Dingen? So stellen wir uns das gerne vor. Er kennt Gottes Zeitplan und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Markus erzählt es anders. Er erzählt, wie Jesus nach dem richtigen Bild sucht, wie er um die Antwort ringt. Beachten wir auch den starken Kontrast. Das Senfkorn ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf der Erde. Und wenn es gesät wird, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Der schwarze Senf galt als sprichwörtlich kleines Samenkorn. Ein Kügelchen, oft weniger als einen Millimeter Durchmesser. Natürlich wusste jeder, dass es auch kleinere Samen gibt, aber man redete so. Die Senfstaude kann mannshoch wachsen. Aber Zweige, das ist etwas übertrieben, denn Senf ist ein einjähriges Kraut, kein Strauch und schon gar nicht ein Baum, wie es im Matthäusevangelium steht. Der scharfe Kontrast und die Überspitzung, das ist nicht die ausgewogene Sprache der Gelassenheit. So redet jemand, der betroffen und erregt ist. Jesus, wann kommt denn nun, was du angekündigt hast? Diese Frage ging Jesus unter die Haut. Wird nicht Jesus auch gehofft haben, dass sich Gottes gerechte Regierung bald zeigt? Da hat er einen Gelähmten geheilt. Das war einer von den Privilegierten. Denn er hatte 4 Freunde, die ihn zu Jesus schleppten. Wusste Jesus nicht, dass in vielen Hütten Kranke liegen, die keine 4 Träger haben? Natürlich wusste er das. Er wusste genau, dass er nicht allen helfen konnte. Immer wieder wird erzählt, dass Jesus vom Elend der Menschen erschüttert wurde und half. Aber es hat ihn auch das viele Elend erschüttert, das er nicht ändern konnte. Er wusste sehr genau, dass gemessen am Leid der ganzen Welt sein Wirken winzig wie ein Senfkorn war. So winzig. Wo bleibt Gott? Welche Antwort hatte er für sich selbst? Wie lebte er damit, dass seine Mission nicht einmal bei seinen engsten Vertrauten besonders erfolgreich war? Er wusste, dass einer seiner Freunde ihn verraten würde. Wie hat er das verkraftet? Warum hat er nicht alles hingeworfen? Mein drittes Fazit. Jesus selbst wurde von der Frage bedrängt. Er brauchte selbst eine Antwort auf die Frage, wo bleibt Gott? Warum ist so wenig zu sehen? Die Antwort, die wir gern hätten, kann Jesus nicht geben. Wir hätten gern ein Datum. Nur noch ein Jahr oder 3. Dann. Natürlich. Wer das Unrecht und das Unglück auf dieser Welt sieht, wird hoffen, ja sogar überzeugt sein, dass es nicht mehr lange dauert, bis alles besser wird. Aber sicher wissen kann man es nicht. Wann beginnt die neue Zeit? Es hat immer wieder Versuche gegeben, die große Weltenuhr zu entdecken und Gottes Weltenuhr abzulesen. Damit hat Jesus nichts zu tun. Er hat gesagt in Markus 13, von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. So geht die Antwort also nicht. Wie dann? Jesus erzählt, mit der Gottesherrschaft geht es so zu wie mit einem Senfkorn, das ein Mensch in die Erde sät. Jesus protestiert nicht, wenn jemand sagt, es ist so wenig zu sehen. Er stimmt zu. Ja, wie ein Senfkorn, so winzig. Vielleicht war der Fragesteller ein Bauer. Die meisten einfachen Leute damals waren Bauern. Jesus sagt ihnen, ihr Bauern wisst doch, ihr gebt den Samen in die Erde und dann müsst ihr warten. Natürlich würdet ihr lieber bald ernten, je eher, desto besser. Aber Drängeln nützt nichts. Eine Senfstaude hat ihre eigene Zeit. Was also macht ihr? Ihr wartet. Wenn zunächst nicht viel zu sehen ist, ihr wartet. Wer von euch würde die Landwirtschaft aufgeben, weil nach 2 Wochen immer noch nichts zu sehen ist? Obwohl es gar nicht selten vorkommt, dass ein Samenkorn gar nicht aufgeht. Obwohl ihr nichts tun könnt, ihr verlasst euch drauf, dass etwas wachsen wird. Ihr glaubt daran. So mache ich es auch. So ist es mit der Gottesherrschaft. Wie ein Senfkorn, das auf die Erde gesät wird. Dieser Nebensatz hat es in sich. Da lässt Jesus keine Frage aufkommen. Jemand hat den Samen ausgesät, der Anfang ist gemacht. Was meint er? Er spricht von sich selbst. Er wusste sich von Gott auf die Erde geworfen. Auch buchstäblich zu Boden geworfen. Dem ganzen menschlichen Leid ausgeliefert. Er ist das Bild der Herrschaft Gottes. Nicht von oben herab regieren, was wir Unterdrückung nennen, sondern im freiwilligen Dienst, im treuen Einsatz für die anderen, bis zur Lebenshingabe. Das hat er gemacht. So hat er gelebt. Im Johannesevangelium sagt es Jesus so: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. In Jesus hat die Gottesherrschaft angefangen. Zunächst unscheinbar, aber voll gültig. Mein viertes Fazit. Als Antwort auf die bedrängende Frage, warum von Gott zu wenig zu sehen ist, bekennt Jesus seinen Glauben. Er fasst sein Glaubensbekenntnis in das Bild vom Senfkorn, das einmal eine große Staude wird. Er lernt es von den Bauern. Wie der Bauer beim Warten an die Ernte denkt, an die zukünftige Ernte, so denkt Jesus an die wunderbare Gottesherrschaft. Und unter der Hand verwandelt sich das Bild von der Senfstaude in das Bild vom Baum. In den Zweigen nisten die Vögel. Das ist ein uraltes Bild für eine ideale Herrschaft. Die Hörer kannten es. Dort, wo Gott regiert, zu wohnen, das ist das Glück. Da ist sich Jesus sicher. Es kommt. Der Same ist gesät. Dem können wir uns anschließen. Zu glauben ist gar nicht schwer. Jede Gärtnerin kann es. Jeder Bauer. Es gibt noch viel mehr im Leben, was nicht nach unseren Wünschen fertig wird. Wartet nicht auch jede Köchin, bis das Essen gar ist? Und jeder Maurer, bis der Beton abgebunden hat? Wir glauben, dass die Pandemie vorübergehen wird. Dass das Leben gut werden wird. Wir alle können glauben. Warum nicht auch, dass Gottes Zukunft kommt? Jesus hat es uns vorgemacht. Und wir glauben ihm hinterher. Nachfolgen nennt man das. Es ist nicht schwer. Wir wollen beten. Zu hören, was du gesagt hast, Herr Jesus, tut gut. Dein Glaube an Gottes Zukunft macht Mut. Du bist's, auf dem unsere Hoffnung ruht. Bitte, Herr Jesus, halte uns alle fest, die wir zweifeln. Und wenn es schwierig wird, dann gib uns deine Hilfe. Gib uns Zeichen, das uns wieder glauben lässt. Lass uns am Ende ankommen bei dir, wie der Vogel im Nest. Amen.